Ja, herzlichen Dank nochmal für die bewegenden Zeugnisse und auch, dass du, Heidi, das noch geteilt hast. Wir haben uns erst nach dem Tod von deinem Mann kennengelernt, aber mir ist auch wichtig, dir zu sagen, dass du in unserer Gemeinschaft willkommen bist und dass wir auch für dich da sein möchten in deiner Trauer und dir zur Seite stehen und auch für dich beten möchten. Ich habe diese Woche ein Interview mit Rick Warren gehört und Rick Warren hat selbst ganz tiefen Schmerz und Leid erlebt. Rick Warren ist ein relativ bekannter Pastor einer sehr großen Gemeinde in Amerika und er hat vor einigen Jahren seinen Sohn Matthew mit 27 Jahren durch Suizid verloren. Und er hat gesagt, show up and shut up. Also wenn sowas passiert, dann musst du einfach kommen und den Mund halten. Das war das, was er erlebt hat, dass 15 Minuten, nachdem er das erfahren hat, dass sein Sohn tot ist, war seine Kleingruppe da und hat mit ihm die Nacht verbracht und mit seiner Frau. Sie haben keine Erklärung gesucht, sondern sie waren einfach da und haben geholfen. Und in dem Sinn ist es natürlich eigentlich nicht das Richtige, was ich heute Morgen mache oder dass ich über diese Frage rede. Wo ist Gott, wenn es schmerzt? Und kann das ein Gott der Liebe sein? In dem Sinn kann ich auch nicht die richtigen Worte finden. Und wenn jemand auch zuschaut, der gerade das erlebt hat, dann möchte ich dich einladen, nimm Kontakt mit uns auf oder gib uns ein Signal, dass wir dir helfen können und für dich da sein können. Aber trotzdem glaube ich, dass es an der einen oder anderen Stelle vielleicht ja auch mal hilft, darüber nachzudenken. Denn es gibt ja nicht nur die Menschen, die jetzt gerade eben Schmerz und Leid erlebt haben, sondern manche von uns werden das irgendwann erleben. Manche von uns werden erleben, dass sie sehr krank werden oder dass jemand, den sie lieben, plötzlich stirbt. Und ich weiß, dass wenn ich in unsere Gemeinde schaue, dann kenne ich Menschen, die Leid erlebt haben. Und ich weiß, dass Leid zu unserer Welt dazugehört. Ist noch gar nicht so lange her, aber ich weiß nicht mehr genau wann und ich weiß auch nicht mehr, was ich geantwortet habe, aber schon unsere Kinder merken, dass das nicht alles gut ist, oder? Besonders im letzten Jahr. Irgendwann hat meine 8-jährige Tochter mich gefragt, du Papa, warum nimmt Gott eigentlich nicht einfach dieses Coronavirus weg? Und das ist eine berechtigte Frage. Und auch in der letzten Woche, wenn ich nur aus der letzten Woche ein paar Beispiele bringe, oder ich bin auf Facebook mit Leuten befreundet, die ich gar nicht wirklich kenne, aber der eine hat geteilt, dass der eine von dem weiß ich, dass eines seiner Kinder behindert ist und krank, ich weiß nicht in welcher Art und Weise, aber er hat geteilt, dass das andere Kind positiv auf Covid-19 getestet wurde und dass sie gar nicht wissen, was das für sie als Familie jetzt bedeutet. Und er hat gesagt, wir sollen beten. Und ich habe drunter geschrieben, klar, ich bete. Und wenige Tage danach hat ein Student aus dem Doktoralprogramm, wo ich auch drin bin, geteilt, dass seine Frau seit 5 Tagen im Koma liegt, nicht ansprechbar ist und dass er nicht weiß, wie es weitergeht. Und hat gesagt, wir sollen beten. Und er hat wieder gesagt, ja, ich bete. Und auch für Emerita haben wir gebetet. Und diese Woche habe ich dann auf einmal ein Bild auf dem WhatsApp gehabt von einem Freund, der im Urlaub gestürzt ist und sich die Schulter verletzt hat und eigentlich jetzt konkrete Pläne hatte nach seinem Urlaub und alles über den Haufen geworfen ist und ich kann wieder beten. Aber die Frage, die natürlich immer im Raum steht, ist, wo ist Gott, wenn es schmerzt, wenn er da ist, warum verhindert er nicht das Leid? Und kann das ein Gott der Liebe sein? Und ich finde, das sind wichtige Fragen, das sind berechtigte Fragen. Und ich will auch nicht behaupten, dass ich all die Antworten habe. Ich habe auch Leid in meinem Leben erlebt, nicht in dem Sinn Tod, aber zum Beispiel, dass ich eine chronische Krankheit habe, dass ich dauerhaft Therapie brauche, dass ich auch nicht genau weiß, wie es weitergeht. Das hat auch bei mir manchmal Fragen ausgelöst. Und ich möchte uns mit dieser Reihe eigentlich einladen zum Nachdenken, aber auch zum Handeln. Und ich habe letzten Sonntag damit angefangen und wer die Predigt nicht geschaut hat, ich ermutige dich, dir die anzuschauen, denn ich werde versuchen, dass diese Predigten sich aufeinander aufbauen. Aber letzten Sonntag habe ich so ein Bild eingeführt mit einer Wanderung und dem Rucksack und heute Morgen möchte ich uns das einfach nochmal vor Augen führen und sagen, ich glaube, wenn wir unser Leben uns wie so eine Bergwanderung vorstellen, wo wir so einen Rucksack dabei haben, dann möchte ich angesichts der Erfahrungen, die wir in unserem Leben machen, einfach sagen, ich glaube, unser Rucksack alleine, der reicht nicht, um diesem Leid zu begegnen, um den Schmerz auszuhalten. Und ich habe das letztes Mal schon erklärt, aber ich möchte es gerne nochmal verdeutlichen. Wenn man auf so eine Bergwanderung geht, dann packt man in diesen Rucksack ganz viele Sachen rein, oder? Am Anfang plant man, wohin möchte ich, welches Ziel, und das gilt auch für unser Leben. Wir haben bestimmte Vorstellungen, was wir erreichen möchten, wohin wir möchten. Und dann gibt es eine gewisse Training und eine gewisse Vorbereitung, die wir mitnehmen. Ich habe hier wieder meinen Fitness-Tracker dabei, und wir wissen alle, es braucht eine gewisse Vorbereitung. Irgendwo habe ich auch Pflaster, Erste Hilfe. Wir haben so gewisse Erfahrungen, aus denen wir heraus leben. Vielleicht ganz instinktiv anfangen zu beten oder zu schreien, hey Gott, jetzt brauche ich deine Hilfe. Und dann ist es auch wichtig, dass wir eine gute Ausrüstung dabei haben. Ich habe diesmal meine Wanderschuhe mitgebracht. Natürlich egal, wo immer du auch hingehst, oder du brauchst mindestens gute Schuhe. Meine Frau und ich, wir schauen uns immer an, als Deutscher hätte ich das nie verstanden, aber wenn dann da auf einmal Leute in Flipflops auf den Bergen unterwegs sind und so. Ich habe das inzwischen gelernt als gebürtiger Deutscher, dass man mit guten Schuhen in die Berge geht, gute Ausrüstung braucht. Und dann gibt es natürlich auch, wir brauchen Energie, wir brauchen was zu essen, was wir dabei haben. Und wir haben auch immer eine Kamera dabei, damit wir Erinnerungen festhalten können. Und auch das ist in unserem Lebensrucksack so, oder? Dass wir immer wieder Dinge festhalten, vielleicht aufschreiben in ein Tagebuch oder aus Erfahrungen lernen, die uns prägen. Und wir haben so einen Rucksack, den wir mit rumtragen. Da sitzen vielleicht auch Sätze drin, die uns Kraft geben oder Halt und Hoffnung. Und dazu gehört immer auch eine Karte, hier mal eine vom Appenzeller Land, aber so die Schweizer ganz präzisen Wanderkarten, die ich sehr schätzen gelernt habe, entweder in Papierform oder auf dem Handy. Und meistens nehmen wir auch noch so ein bisschen Lesestoff mit oder Erfahrung von anderen. Pilzbestimmungsbuch haben wir seit ein paar Jahren immer mal wieder dabei. Wir haben tatsächlich schon auf einer Bergwanderung Steinpilze gefunden. Und waren dann da oben über Nacht in der Berghütte und die haben uns ein Risotto draus gekocht. Das war nicht die Idee, dass man selber Essen mit hochbringt. Das war echt eine coole Sache. Ja, aber dieses Bild, dass wir alle mit einem Rucksack unterwegs sind, ich hoffe, dass es anschaulich ist. Und was ich heute Morgen als erstes festhalten möchte und nochmal vertiefen möchte, ist, ich glaube, es reicht einfach nicht, wenn wir nur mit unserem Rucksack unterwegs sind. Ich glaube, wir wissen das alle seit diesem einen Jahr, wir kommen nicht alleine durch die Krise. Wir versuchen ja so gut wie möglich aus unserem Rucksack zu leben, aber eigentlich brauchen wir andere. Wir brauchen andere, die uns schützen, andere, die uns beraten, andere, die uns begleiten. Wir sind Gemeinschaftswesen. Wir sehnen uns so sehr danach, hier in Gottesdienst zu kommen und nicht einfach vorm Bildschirm zu sitzen, sondern wirklich miteinander zu singen, miteinander Abendmahl zu feiern, miteinander zu beten. Wir sehnen uns danach, miteinander zu feiern, auch zu Hause natürlich, mit der Familie. Wie viele Feiern mussten abgesagt werden? Es reicht nicht, wenn wir einfach nur unseren eigenen Rucksack haben. Und ich habe das letzten Sonntag versucht zu erklären, Gott ist nicht ein Gott, der einfach nur zuschaut, sondern der da ist, der mitgeht, der mitwandert. Und ich möchte es heute, letztes Mal habe ich gesagt, so die Bibel ist meine Karte. Ich habe hinterher überlegt und habe gedacht, ja, das ist vielleicht so ein bisschen eine sehr einfache Vorstellung oder so, wie manche Leute sagen, ja, Jesus sitzt am Steuer meines Lebens. Ja gut, aber derjenige, der dann so die Einkäufe macht und die Reisen plant, das bin dann ja doch immer noch ich, oder? Und wir müssen ja ehrlich sein, wir müssen es auch wirklich verstehen. Und ich glaube, die Bibel ist für mich ganz entscheidend und auch Jesus Christus. Aber für mich ist es eher so, dass Jesus und die Bibel wie Begleiter sind, Ratgeber, die mit mir unterwegs sind, an denen ich mich orientiere und der mir die Karte erklärt. Also als ich das erste Mal in die Schweiz gekommen bin, ihr merkt, ich bin so richtig doofer Deutscher gewesen. Jetzt bin ich natürlich kein doofer Deutscher mehr. Yeah. Nein, aber ich bin so, ich, ich, ja, man muss auch den Kindern die Karte erklären, oder? Was ist das für ein Maßstab? Was bedeuten die Linien da drauf? Und so empfinde ich die Bibel, dass sie mir die Welt erklärt, dass sie mir eine neue Sicht gibt, ein neues Verständnis von der Wirklichkeit, dass sie wie mir hilft, meine eigene Landkarte besser zu verstehen und auch den richtigen Weg zu finden. So verstehe ich Jesus, und zwischen Jesus und die Bibel passt für mich kein Blatt Papier. Ich finde es immer absurd, wenn man Jesus gegen die Bibel ausspielt. Aber was mir wichtig ist, ist, ich lebe nicht einfach nur aus meinen Erfahrungen. Ich lebe aus den Zusagen und Erklärungen von Jesus. Ich lebe aus dem, was Jesus getan hat. Und das wird diese Predigt und auch die weiteren Predigten prägen. Dass wir nicht einfach nur mit unserem Rucksack allein unterwegs sind und nicht einfach nur Wandergesellschaften sind mit anderen, sondern dass ich einen lebendigen Gott habe, der da ist, der mit mir redet und der mir hilft. Und es gibt in der Bibel einen ganz, ganz, ganz starken Satz über Gott. Der Satz lautet: Gott ist Liebe. Und je nachdem, wer den Satz sagt, der wird vielleicht ein Fragezeichen dran machen. Aber dieser Satz, der steht tatsächlich in 1. Johannes 4, Vers 8 und 16 kommt es nochmal. Gott ist Liebe. Und ich meine, wer sind wir, dass wir solche Sätze einfach formulieren? Wer sind wir, dass wir über Gott irgendeine Aussage treffen können? Woher wissen wir das? Ich meine, das ist ein absoluter Spitzensatz, ein prägender Satz. Und die Frage ist ja, was bedeutet dieser Satz? Und ich habe das schon mal in der Predigt gebracht, aber es gibt so eine ganz prägnante Formulierung des Problems vom Leid und mit dieser Liebe Gottes. Weiß nicht, wer die schon mal gesehen hat, wenn nicht, dann zeige ich sie dir jetzt. Es gibt schon, Epikur hat diese Frage gestellt: Will Gott das Leid nicht verhindern? Jetzt habe ich einen Fehler drin, hä? Will Gott das Leid verhindern und kann es nicht, dann ist er ohnmächtig. Also will Gott das Leid verhindern, ein nicht ist zu viel, und kann es nicht, dann ist er ohnmächtig. Kann Gott das Leid verhindern und will es nicht, dann ist er böse. Wie kommen wir zu diesem Satz? Gott ist Liebe. Wie kommen wir auf die Idee, solch einen Satz in den Raum zu stellen? Wie kommt die Bibel auf die Idee? Heinz-Peter Hempelmann hat was Wichtiges zu diesem Satz gesagt, und das war für mich eine wichtige Hilfe. Er hat gesagt, der Satz "Gott ist Liebe" ist für die Bibel kein Satz, der sich entgegen der Erfahrung ergibt, sondern im Gegenteil, der sich aus der Erfahrung ergibt. Also es ist kein Satz, der gegen die Erfahrung spricht, sondern aus der Erfahrung. Und die Frage ist, ist dieser Satz "Gott ist Liebe", ist das ein philosophischer Satz, den ich wie der Philosoph da sitzend und mir überlege, wenn es einen allmächtigen und guten Gott gäbe, dann müsste doch die Welt so und so aussehen. Das ist eine philosophische, das ist Überlegung, das ist ein Gedankenexperiment. Das ist eine theoretische Entfaltung eines Satzes. Und in der Philosophie wird über diesen Satz diskutiert und es gibt auch gute Gegenargumente. Ich werde jetzt keine philosophische Vorlesung machen, aber in der Bibel finden wir keine philosophische Reflexion über diesen Satz. Der kommt nicht aus der Annahme, dass da ein Gott ist, der allmächtig ist, sondern Gott ist Liebe, kommt aus der Erfahrung, kommt aus dem Erleben. Das ist keine Spekulation, sondern es ist eher die verblüffende Einsicht. Es ist der kostbare Schatz. In unserer Welt ist irgendwas nicht in Ordnung, sagt die Bibel an allen Ecken und Enden. Von Anfang an bis zum Ende wird auf dieser Welt Chaos herrschen, ist an dieser Welt Zerbruch und Schmerz. Die Verheißung, dass es keine Tränen, keinen Schmerz, keinen Tod, kein Leid mehr gibt, die gibt es in der Bibel. Aber die gibt es erst am Ende. Und darüber werden wir auch am nächsten Sonntag nachdenken, wenn Auferstehung gefeiert wird. Welche Hoffnung trägt? Alles wird gut? Ja, aber was heißt es? Und wie wird alles gut? Aber diese Hoffnung, die gibt es, aber die Bibel stellt fest, in unserer Welt ist vieles nicht in Ordnung. Gar nichts ist in Ordnung. Aber es gibt einen Gott, dem ist es nicht egal. Der schaut nicht einfach nur zu, der greift ein, der kommt in die Welt, dem sind wir nicht egal. Es gibt einen Gott, der sich um uns kümmert, der Mensch wird. Ob der nach uns fragt, obwohl wir von Haus aus eigentlich gerne alleine unterwegs sind. Vielleicht, wenn wir uns die biblische Geschichte vor Augen halten und uns daran erinnern, dass am Anfang eine ungetrübte Gemeinschaft mit Gott war und dann Menschen eine Entscheidung getroffen haben, sich von Gott abzuwenden. Und dann merkt man, da geht was kaputt. Und deswegen ist diese Frage, Gott ist Liebe, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist doch, haben wir diesen Satz eigentlich wirklich verstanden? Lesen wir das mal im Kontext. Da heißt, Gott ist Liebe und Gottes Liebe zu uns daran ist sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Also dieser Spitzensatz, Gott ist Liebe, ergibt sich aus diesem Moment der Ohnmacht und der Schwäche Gottes. Dass er in diese Welt kommt, sich verhaften lässt, sich anspucken lässt, ausgepeitscht wird, sich Nägel durch die Hände treiben lässt und am Ende stirbt. Was ist das für ein Satz, Gott ist Liebe, wenn das die Veranschaulichung dafür, wenn das das Fundament dafür ist? Wenn diese Liebe nicht darauf basiert, dass wir uns eine Vorstellung von Gott gemacht haben, sondern Gott uns gezeigt hat, wie er ist, was er für uns empfindet. Was ist das für eine Liebe, wenn man sich mal vorstellt, dass der Schöpfer an der Stelle des Geschöpfes stirbt? Das ist ja skandalös eigentlich. Was ist das für eine Liebe, wo Gott sich aufmacht, zu uns zu kommen? Ein Gott, der sich kümmert. Was ist das für ein Gott, der sich das gefallen lässt? Und die Frage, haben wir diesen Satz verstanden? Gott ist Liebe. Haben wir diesen Satz verstanden? In Philipper 2 lesen wir, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns. Ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Was ist das für ein Gott, der, wie wir es vorhin auch gehört haben in Jesaja 55, der nicht nur irgendwo weit weg wohnt, sondern der zu den Geschlagenen kommt, zu denen, die verzagt sind, zu denen, die traurig sind, zu denen, die krank sind, zu denen, die mutlos sind, zu denen, die an sich selbst zweifeln und ihnen zeigt, ich liebe euch, ich sterbe für euch, ich gebe euch. Was die Bibel uns damit zeigt, ist, dass noch mehr kaputt ist, als das, was wir als kaputt empfinden. Dass es eines unserer größten Schäden ist, dass wir gottlos geworden sind. Damit meine ich nicht, dass wir nicht in die Kirche gehen, sondern dass wir mit Gott nichts anfangen können. Dass wir nicht nach ihm fragen, dass wir uns nicht nach ihm sehnen und dass er uns entgegenkommt, bevor wir überhaupt daran denken, uns umzudrehen und ihm ins Gesicht zu schauen. Haben wir diesen Satz verstanden, was es heißt? Gott liebt uns. Er stirbt am Kreuz wie ein Verbrecher. Ich finde diese Szenen, die in der Karwoche ja überall immer wieder auftauchen, mich beschäftigt, dass das immer wieder, dass es an der einen Stelle heißt, dass Jesus angespuckt wurde. Hat euch schon mal jemand ins Gesicht gespuckt? Ich kann mich daran erinnern, dass es mal ein Fußballspiel gab, mit, als ich Kind war, Rudi Völler und Ruud Gullit bei einer Weltmeisterschaft. Und der Rudi Völler hat die rote Karte bekommen. In der Zeitlupe hat man dann gesehen, der hat ihn angespuckt. Ja, und ich weiß gar nicht, ob es der Rijkaard war, ich weiß nicht. Aber so diese, und ich weiß, ich war aus dem Häuschen. Dass der Deutsche die rote Karte bekommen hat, klar doch. Das geht ja gar nicht, weil, wenn er selbst angespuckt wurde. Aber wie erniedrigend. Haben wir diesen Satz verstanden? Was heißt es, dass Gott uns liebt? Dass er in die Niederungen kommt. Dass er sich zu einem Nichts macht. Dass er nicht die Hoheitskarte ausspielt, sondern dass er bereit ist zu sterben. Haben wir diesen Satz verstanden? Gott liebt dich. Und mir ist es wichtig, wenn wir dieses Evangelium verstehen, wenn wir verstehen, dass Gott in diese Welt kommt und von der Liebe getrieben ist, dass bereits die Schöpfung ein Gedanke der Liebe war, dass die Bereitschaft, sich auf das Volk Israel einzulassen und ihnen sich zu offenbaren und ihnen Gesetze und ein Bund, ein Abkommen zu geben, wo man eine Beziehung aufbauen kann, dass das der Grund war, Liebe. Und dass er nicht aufgehört hat, den Menschen nachzulaufen, als sie diesen Bund gebrochen haben und bereit war, einen weiteren Schritt zu gehen und nicht nur Propheten und Botschafter geschickt hat und nicht nur Papier und von mir aus coole Videos heutzutage, sondern dass er selbst kommt, dass er selbst sich die Hände schmutzig macht, dass er selbst die Geduld hat und vom Schöpfer zum Geschöpf wird und am Ende für uns stirbt. Wenn wir diese Botschaft verstehen, wenn wir diesen Gott sehen, dann müssen wir sagen, wenn wir Leid erfahren, wenn wir Schmerz erleben, dann heißt es sicher nicht, dass Gott mich hasst. Dann heißt es auch sicher nicht, dass ich Gott egal bin. Diese Botschaft sagt uns das Evangelium. Das Evangelium sagt uns, Gott liebt uns. Er kommt zu uns, er streckt die Hände nach uns aus und lädt uns ein. Und vielleicht wird jetzt ein bisschen deutlicher, wie die Antwort auf die Frage lautet: Kann das ein Gott der Liebe sein? Von der Bibel her, von Jesus her, vom Kreuz her müssen wir sagen, wir haben keinen Gott, der zuschaut. Wir haben keinen Gott, der tatenlos bleibt. Wir haben keinen Gott, der einfach nur da sitzt und die Hände in den Schoß legt, sondern wir haben einen Gott, der kommt, der handelt, der uns beschenkt. Wir haben einen Gott, der mit uns unterwegs ist, dessen Liebe ihn eben gerade nicht zurückhält, sondern die ihn nicht davon abhält, uns zu helfen und uns zu unterstützen. Und wir haben einen Gott, der da ist. Gott lässt das Böse nicht einfach zu. Er greift ein. Man kann ihm vieles vorwerfen, zum Beispiel völlig ungöttliches Verhalten, sich ins Gesicht spucken zu lassen, sich ans Kreuz nageln zu lassen. Aber nicht, dass wir ihm egal sind. Er ist kein philosophischer Gott, kein Gedankenkonstrukt, sondern er zeigt durch sein Leben und durch sein Handeln, was er wirklich für uns empfindet. Und wenn wir die Frage stellen, kann es ein Gott der Liebe sein und mit den philosophischen Gedanken kommen, dann merken wir gehen von völlig falschen Voraussetzungen aus. Wir gehen von einem Gott aus, den es nicht gibt und von der Vorstellung, dass er dafür zuständig wäre, uns immer das Beste zu geben. Und wir merken, dass Gott da bei dieser Frage und in dieser Erwartung in eine komische Rolle reinkommt. Er ist nicht der Vater und er ist auch nicht der Herr und er ist auch nicht der, der uns liebt, sondern er ist der, der gibt, der zu liefern hat. Und ja, wir sehnen uns nach seinem Eingreifen. Manchmal macht er das, manchmal macht er das nicht. Aber er ist nicht der, der eine Welt geschaffen hat, wo er bei jedem Bösen direkt etwas wegnimmt. Man könnte dann vielleicht ja sagen, ja, warum macht er das nicht? Oder ist er denn zu schwach? Nein, Gott wird es tun. Wir werden es in der Reihe noch sehen. Und das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich glaube, wir müssen nicht nur aus unseren Erfahrungen erleben und wir müssen auch nicht nur aus dem Evangelium herausleben, sondern wir müssen auch verstehen, in welcher Zeit wir unterwegs sind. Was für einen Moment wir haben. Wenn Gott all das Böse entfernen würde, was würde dann aus unserer Welt passieren? Sie würde nicht mehr existieren. Jeder von uns ist schon schuldig geworden am Schmerz und Leid von anderen. Und wie viel Einfluss wir auf die Naturkatastrophen haben, das haben wir, glaube ich, als Menschen noch gar nicht richtig verstanden. Trotzdem sind diese Fragen berechtigt, aber Gott wird eines Tages eingreifen. Aber im Moment macht er es nicht aus Liebe. Weil er möchte, dass wir ihn kennenlernen, weil wir verstehen sollen, was er uns geben kann, was er uns schenken möchte. Wo ist Gott, wenn es schmerzt? Kann das ein Gott der Liebe sein? Wenn wir uns auf den Gott einlassen, wenn wir dem Gott begegnen, von dem die Bibel spricht, wenn wir anfangen, seine Landkarte zu nehmen, um uns daran zu orientieren, wenn wir die Karte der Wirklichkeit der Welt besser verstehen, dann werden wir merken, da ist ein Gott der Liebe. Kein Gott, wie ich ihn mir vorstelle, sondern ein Gott, der da ist. Ein Gott, der zuhört, ein Gott, der tröstet. Wir haben das vorhin so gut gehört im Zeugnis vom Otti, wie wichtig es ihm ist, was Gottes Wort sagt. Wie er diese Zusagen nimmt. Wie er darauf vertraut, dass Gottes Gedanken größer sind als unsere Gedanken. Und dass er bereit ist, auch wenn er es nicht erlebt hat, wenn er es nicht gesehen hat, wenn er noch am Leiden ist, zu sagen, ich vertraue darauf, Gott ist gut. Und ich lade dich ein, komm mit uns mit auf diese Reise weiter. Wo ist Gott, wenn es schmerzt? Ich hoffe, du hast heute Morgen verstanden, dein Rucksack alleine reicht nicht. Uns reicht auch nicht irgendwie irgendwas von Gott verstanden oder sich überlegt zu haben, sondern entscheidend ist, wenn wir in unserem Schmerz drin sind, dass wir anfangen, uns nach diesem Gott auszustrecken. Dass wir anfangen, Karfreitag zu feiern. Weil wir verstanden haben, da kommt Gottes Liebe auf den Punkt. Vielleicht haben wir noch nicht alles verstanden, aber dafür ist Karfreitag da. Und dass nach Karfreitag Ostern kommt und dass nach Ostern Pfingsten kommt und dass nach Pfingsten Gottes Geschichte weitergeht und dass Gott einen Plan hat. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du Fragen hast, wenn du damit am Ringen bist, wenn du mit was nicht zufrieden bist, was ich gesagt habe, keine Angst, dann komm auf mich zu. Hilf mir, dich zu verstehen. Sag mir, was du denkst. Und ich möchte dir gerne helfen, diesen Gott kennenzulernen und mit diesem Gott in Verbindung zu sein, der hilft, der tröstet, der ermutigt. Ich möchte gern beten. Vater im Himmel, in der konkreten Situation klingt das vielleicht alles wie graue Theorie. Aber ich weiß, dass das eine Theorie ist, sondern dass ich erlebt habe, wie du mir Trost gegeben hast, in Situationen, wo ich nicht weiter weiß, dass du nicht gleichgültig bist, sondern dass du, wie beim Otti, durch dein Wort zu mir sprichst, dass mir dein Evangelium Trost gibt, dass ich Liebe nicht mehr vorstellen muss, sondern dass sie so deutlich gezeigt wird, dass Vergebung nicht einfach nur schönes Wort ist, sondern wirklich erfahren werden kann, dass du dich nicht abwendest von uns, wenn wir Leid erleben, sondern dass du zu uns kommst. Und vielleicht sind wir erst am Anfang, das zu verstehen. Vielleicht haben wir den Satz auch durch die Predigt überhaupt noch nicht wirklich verstanden. Aber ich danke dir dafür, dass du uns begleitest, dass du mit uns gehst und dass du uns diesen Satz auch noch besser erklären kannst. Ich vertraue darauf, dass du bei denen bist, die zuschauen oder hier sind, die traurig und einsam sind, die Kraft brauchen und sich danach sehnen, dass sie dich erleben. Ich vertraue darauf, dass du ihnen begegnest. So wie du gesagt hast, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Amen.